Breaking Web.
Dein Podcast über Erfolge und Misserfolge im Business.
Spannende Karrieregeschichten und einen ehrlichen Blick auf unser Leben als Webdesignerinnen.
Ohne Netz und doppelten Boden.
Mit Steffi Friedl
und Yvonne Hohmann.
And a happy new year. Gibt es ein Happy New Year-Lied? Gibt es nicht, oder?
Nee, es gibt den Final Countdown, bevor es losgeht. Aber sowas wie, yay, wir starten motiviert ins Jahr 25.
Happy Januar. Und ich dachte mir gerade, ich will mit einem Lied anfangen. Und mir war die ganze Zeit, and a Happy New Year. Frozen Noise darf man noch sagen, oder?
Darf man noch sagen, es ist der 9. Jetzt will ich Plumpudding. Toll, danke.
Long time no see. Dabei ist die Zeit super schnell rumgegangen, oder? Wie war es bei dir?
Wem sagst du das? Ich finde diese gefühlt,
die Zeit geht immer voll schnell rum zwischen den Jahren.
Also es ist so ein paradoxer Mix aus, ich habe mein Zeitgefühl völlig verloren. Ich weiß weder, welcher Tag ist, noch wie viel Uhr. Aber ich hatte den Eindruck, ich lasse den Stift fallen, mein Arsch berührt die Couch und zack, sitze ich wieder am Schreibtisch. Es ist so gerannt, die Zeit. Aber es war eine sehr schöne Zeit. Ich hoffe, du hattest auch schöne Feiertage zwischen den Jahren, zwischen den Wochen. Alter, ich bin auch noch nicht ganz da. Mein Hirn macht noch einen Reboot.
Das verrate ich gleich, indem ich ein Wort mitgebracht habe für unser Whiteboard. Yeah. Aber vorher gibt es hier eine kleine, ich wollte schon Triggerwarnung sagen, das ist ein bisschen übertrieben. Wir sind beide ein bisschen angeschlagen und werden hier husten, aber wir werden das Mikro ausmachen. Aber es kann sein, dass immer mal kurze Pausen sind.
Genau, also
dann liegt es daran, dass wir husten müssen.
Wir machen daraus ein Quiz. Schreibt in die Kommentare, ist es peinliche Stille oder Hustenanfall?
Genau, also wenn ihr irgendwie ganz kurz hakt, dann könnte es daran sein, dass man ganz schnell das Mikro leise geschaltet hat, damit man hier nicht ins Mikro hustet. Ja, bevor wir loslegen, ich würde einfach mit dem Thema, wie mein zwischen den Jahren waren, mit meinem Whiteboard-Wort, das ich heute mitgebracht habe. Es sind heute zwei Wörter, beziehungsweise drei.
Jesus.
Ja, ich nehme es mir mal raus. New Year, New Me.
Das hast du letztes Jahr auch gesagt und ich muss.
Das ist mein Motto. Nein. Mein Whiteboard-Wort lautet Planung versus Realität.
Oh. Das beschreibt meine letzten 5 Jahre. Also ich habe mich daran gewöhnt, das ist das Erste, was mir in den Sinn kommt, dass ich Pläne mache und dann kommt das Leben dazwischen, a.k.a. die Realität oder meistens mein Kind mit dem Modevirus der Woche. Ja, also ich habe mich, aber das Schöne daran ist, wir wollen ja nicht, ich will ja jetzt nicht sagen, so, keine meiner Pläne gehen auf. Man hat ja Langzeitpläne und Kurzzeitpläne und was bei mir meistens eskaliert, sind die Kurzzeitpläne, weil das Kind, die Gesundheit und das Leben meistens sich denken, nö, aber man lernt, und das finde ich schön, sich so eine Toolkiste zu machen aus Resilienz, starken Nerven, einem gesunden Maß an I don't give a shit und wir machen jetzt einfach. Also das habe ich tatsächlich gemerkt über die Jahre, dass wenn ein Plan nicht aufgeht, dass ich mich nicht mehr ärgere und so mit dem Fuß aufstampfe und sage, oh mein Jo, und das Leben und die Sonne hat mich geblendet und kacke. Ja, sondern dass ich mir denke so, jo, ist jetzt so. Was haben wir denn auf dem Tisch? Womit können wir denn arbeiten? Und dann laufe ich weiter. Also das macht kreativ. Es macht kreativ. Also man wird besser im kreativen Lösungen finden, wenn Pläne nicht funktionieren.
Ja, das stimmt. Ja. Andere Wahl hat man ja nicht.
Also schon, aber es bringt ja nichts, dann sich da hinzusetzen und zu heulen und zu sagen, so finde ich jetzt doof. Mache ich nicht.
Ja, das stimmt. Ja.
Warum hast du das mitgebracht?
Ja. Warum habe ich das mitgebracht? Meine Zeit zwischen den Jahren lief alles andere als geplant. Ich habe ja ab dem 16. hatte ich, wir sind übrigens bei 4 Huster.
Aber wir teilen immer
den
sehr
ersten,
gut.
Ich habe den dritten, aber niemand hat es mitgekriegt. Genau, ich hatte ab dem 16. frei und war ab dem 18. krank.
Scheiße.
Ich war komplett Weihnachten flachgelegen, alle Weihnachtspläne verhauen, verworfen. Und ich war 2 Wochen, lag ich im Bett und war echt traurig, weil ich so schöne Weihnachtspläne hatte. Wir hatten dann zum Beispiel, mein Freund hat gekocht an Weihnachten und ich habe das Essen gegessen und ich hätte halt Pappe essen können.
Oh nein.
Ich habe halt nichts geschmeckt und es hat mich so traurig gemacht, weil ich esse so gern gut.
Ja.
Und alles war so, ja, und deswegen war so dieses, man kann noch so schön planen. Ich hatte so tolle Pläne, was ich alles machen wollte und wen ich besuchen wollte. Und wir haben dann Weihnachten um eine Woche verschoben. Ja. Und haben dann alles letzte Woche nachgeholt. Und ich bin immer noch nicht 100%ig fit. Es ist ja irgendwie so seit 2020, dass wenn man krank ist, dann immer direkt 4 oder 5 ja. Wochen. Und 2 Wochen so richtig. Mhm. Also auch wirklich mit Bett. Und es war noch nicht mal so ein schönes, ich kuschel mich rein und gucke irgendwelche Serien an krank, sondern ich liege einfach nur
so
im Bett.
So ein Siechen, ja, vor sich hin siechen.
Und das war irgendwie so dieses, du kannst noch so schöne Pläne machen von einem schönen Weihnachtsfest. Und dann kommt die Realität und alles sieht anders aus. Aber wie gesagt, wir haben alles verschoben eine Woche später und haben alles nachgeholt und haben das Beste draus gemacht. Und bringt ja nichts. Aber das ist so, was meine Weihnachtszeit beschreibt. Mhm. Weil ich war ja, wie du auch, sehr in Weihnachtsstimmung dieses Jahr. Und dementsprechend war ich noch trauriger, dass das alles irgendwie dann nicht so lief wie geplant.
Das verstehe ich. Aber weißt du, das Schöne ist, und das ist das, was du eben gesagt hast, wir haben es nachgeholt und wir haben verschoben. Weil mein Empfinden ist, dass ganz viel von diesem Weihnachtsstress, den sich die Leute machen, immer so an so ein Datum, sklavisch an so ein Datum gefesselt ist. Und seit Friedchen alle Jahre im Wechsel Weihnachten bei mir und beim anderen Elternteil verbringt, hat das Datum Weihnachten völlig an Bedeutung verloren. Weil wir einfach sagen, wir haben unser Weihnachten und wann das ist, ist bums egal. Unser Baum steht auch immer noch. Also die Gemeinde hier holt 2-mal ab und wir nehmen das späte Datum, den 20.01. Wenn dann noch eine Nadel am Baum dran ist, schön, aber der steht noch. Na, und das ist halt das, wie du sagst, man kann es nachholen, man kann es schieben. Hauptsache, man hat eine schöne Zeit mit seinen Lieben. Aber das muss ja nicht dieses eine, oh Gott, jetzt hätte ich was gesagt, das blöde Datum sein. Ja, der Fluchzug ist wieder unterwegs hier.
Echt?
Ja,
das stimmt, da gebe ich dir recht. Einerseits kann das ja auch voll stressen und ich weiß auch, dass für viele diese Zeit überhaupt nicht schön ist, dass da sonstige Streitthemen in der Familie auf den Tisch kommt und so. Und es gibt ja auch, also bei mir ist es auch meistens so, dass die Realität auch nicht so aussieht wie in meiner Vorstellung. Aber irgendwie habe ich mich dieses Jahr so sehr in meiner Bubble, in meiner eigenen Traumblase gesucht. Das habe ich irgendwie gebraucht. Ich habe dieses Gefühl gebraucht. Ich habe ja auch kein einziges Mal Plätzchen gebacken und hatte aber was für Pläne. Dass ich Plätzchen back und Co. war nicht so. Vielleicht nächstes Jahr. aber ja, es ist, ja, das Leben ist manchmal anders, als man denkt.
Ich finde es auch manchmal so lustige Anekdote. Ich hatte zu Weihnachten die komplette Familie von meinem Partner zu Besuch. Für einen Weihnachtsbrunch. Das ist bei denen Tradition, dass die reihum halt immer brunchen. Ne? Und dann ist halt immer pro Jahr halt jemand anders der Host, der Gastgeber. Und ich hatte irgendwann mal zwischen Tür und Angel zu Christian gesagt, du, wäre es nicht schön, wenn wir mal um Weihnachten rum so ein paar, so deine Family einladen. In Christians Kopf, ah cool, Yvonne will das Weihnachtsessen machen. Geil!
Oh.
Okay, und dann haben wir, ne, das war dann alles okay, aber wir hatten dann 10 Leute hier. Ich hatte 4 Stühle. Also bin ich dann.
Dann durfte jeder 20 Minuten auf dem Stuhl sitzen.
Und wir,
danach wurde getauscht.
Genau, wir haben Reise nach Jerusalem gespielt und Stehbistro. Nein, das Lustige war dann, mitgehangen, mitgefangen, wir haben es dann durchgezogen. Wir sind aber beide Arbeitstiere. Das heißt, er hatte mindestens genauso viel Shitload wie ich, was dazu geführt hat, dass wir natürlich nicht wie geplant ganz entspannt unseren Weihnachtseinkauf ganz früh gemacht haben. Nein, wir sind am 23. morgens, glaube ich. Ja, sonst war ja zu. Wir sind am 23. morgens ganz früh in Edeka gefahren, haben alles eingekauft und wir hatten so ein teiles Zeitfenster. Und das Schöne bei Christian und mir ist, dass wir, wenn Stress ist, sind wir ein richtig gutes Team. Also wir bitchen nicht rum, wir frotzeln uns nicht an. Jeder hat einen Plan, wir schmeißen das zusammen, machen daraus den Megaplan quasi. Das heißt, wir hatten 23.12. morgens um 9 einkaufen für eine Stunde im Edeka. Er steht an der Fleischtheke und wartet. Ich flitz mit Kind durch den Laden und raste aus, weil wir alles reinschmeißen.
Stell mir das gerade so vor, wie kennst du noch dieses mit dem, wo die Kinder mit dem Einkaufswagen in Toys R Us rein durften?
Ja, das waren ich und
so stell ich das gerade vor. So. Und dann, das nehmen wir mit.
Ja, ja. Vor allem mein Kind ist jetzt in einem Alter, wo ich ihr, wenn sie die Produkte kennt, sagen kann, was sie holen soll. Also es hatte diese Ausmaße, weil wir beide so relativ schnell, weil ich auch dachte so, oh, ne, an dem Tag sind die Leute auch assi.
Aber warum hattet ihr nur so ein kurzes Zeitfenster?
Ja, weil wir verpeilt haben einzukaufen. Das hat zeitlich nicht hingehauen. Wir haben nur diesen Tag gehabt, um einzukaufen. Naja, aber auf jeden Fall, dann waren wir Zeitfenster 9 bis 11. Weil wir haben ja auch noch Rewe-Lieferservice bestellt. Der sollte um 1 kommen. Dann waren wir um 11 zu Hause. Um 11.30 Uhr war dann IKEA Click & Collect fertig für neue Stühle.
Ach. Du hast extra neue Stühle gekauft für das Event.
Ja, ja, ja. Also was heißt fürs Event? Ich brauche Stühle für ein Workshop-Format. Also so gesehen ist nicht schlimm. Ich wollte eh Stühle kaufen für so eine Workshop-Idee. Und dann dachte ich so, meine Güte, komm. Na, dann holst du die halt ein bisschen früher als geplant. Und dann kann die Family drauf sitzen. Aber ich habe so Stapelstühle, die ich dann für Live-Workshops benutzen möchte. Genau. Aber auf jeden Fall, das war dann 11.30 Uhr. Dann sind wir halt erst schnell nach Hause gefahren, Einkäufe weggebracht. Dann sind wir nach Hannover reingefahren, weil natürlich waren die Stühle nicht in Altwarmbüchen kurz vor meiner Haustür lieferbar, sondern nein, wir mussten zu Hannover Messe Expo IKEA fahren. Halbe Stunde Fahrt. Waren dann da, Stühle abgeholt, sind nach Hause gekommen, 10 Minuten bevor der Rewe-Lieferservice-Mann mit dem Rest und den Getränkekisten da war. Und dann saßen wir abends auf dem Sofa und haben einfach nur so High Five. Ja, also das war, warum habe ich es jetzt erzählt? Ich weiß es nicht. Es war eine lustige Anekdote um Weihnachten rum. Ich habe keine Ahnung, warum ich es erzählt habe. Ich habe es vergessen.
Ehrlich gesagt weiß ich es auch nicht mehr.
Weihnachtsstress ich glaub,
schon
vielleicht
vor der
und Pläne.
Aufnahme. Ah ja. Ja, genau, ich habe der Yvonne vor der Aufnahme schon gesagt, mein Hirn ist heute ein bisschen langsam und gerade merke ich es nämlich. Ja, du erzählst es gerade, das ist schön, ich weiß
Es war zum Thema Weihnachtsstress und lustige Anekdote, dass ich dann Gastgeberin war, obwohl ich gar nicht wollte. Ja. Aber es war sehr
so
schön.
So schnell ist man Gastgeberin. Ja. Ja. Ach, schön. Ja. Ich finde so was Neues, also ich mag ja auch mal immer mal neue Traditionen oder Bräuche einzuführen. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren haben dann mein Partner und ich das erste Mal Weihnachten ausgerichtet. Und dann habe ich auch gedacht, ich kann hier das so tun und machen, wie ich das möchte. Also ich war auch richtig schick angezogen und habe alles sehr schick gemacht und mit so Serviettenringen und extra Tischdeko und alles eingekauft. Und das war dann auch schön, mal so die eigenen Traditionen einzuführen.
Ja, das ist es auch. Ja. Das ist sehr schön.
Ach, schön. Wie du hast ein Thema mitgebracht.
Ich habe ein Thema mitgebracht. Das kam aber ganz spontan heute Morgen auf dem Klo.
Da, wo die Einfälle passieren.
Ja, eigentlich in der Dusche, aber ich habe.
Bei mir unter der Dusche.
Ja, unter der Dusche kann ich nicht Reels gucken, deswegen halt Klo.
Okay, too many information.
Das sind einfach meine.
Ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, die ohne Handy aufs Klo gehen.
Ja, das sind halt meine 5 Minuten Ruhe vor der Welt.
Ich will gar nicht so viel teilen, aber das ist was ich mir niemals irgendwie angewöhnt habe, das Handy mit aufs Klo zu nehmen.
Ja.
Aber ich weiß, dass es einige tun. Ja. Ich kriege auch öfter mal Nachrichten von Menschen, wo ich weiß.
Geil. Schön. Ja, also nee, ich bin da über ein Reel gestolpert von einer Designerin, die eine Podcast-Folge hatte. wo sie darüber spricht, dass sie es schwierig findet, und das Thema wollte ich mitbringen, weil das also dieses New Year, New Me hat ja auch zur Folge, dass man vielleicht Pläne in die Tat umsetzen will oder sagt, so, dieses Jahr ist das Jahr, in dem ich gründe und loslaufe und alles ist geil. Und sie hat gesagt, dass meistens so dieser Jahreswechsel marketingtechnisch ausgeschlachtet wird mit Verkaufsangeboten, wo dann propagiert wird, dass das alles super duper easy ist und ein Spaziergang im Park. Und man ja gar nicht viel braucht, um loszulaufen. Du brauchst keinen Plan, du brauchst so dieses ganze Primborium. Und das Thema wollte ich mal mitbringen. Und wir hatten vorhin so einen schönen Titel für das Thema. Ja. Weißt du den noch?
Realistisch ist das neue Leicht.
Da, sehr schön. Realistisch ist das neue Leicht. Darüber würde ich heute gerne mit dir sprechen.
Ja.
Ja.
Ich beobachte auch immer in der Zeit um Neujahr natürlich. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich konnte auch mal einen Tag lang nicht online gehen, weil mir die Rückblicke zu viel waren.
Ach, ja.
Das macht mir immer was mit mir. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, oh, das ist alles super easy. Aber wenn jeder seinen Jahresrückblick teilt und so coole Sachen erlebt hat und du liegst krank, gerade zu Hause im Bett, gibt es Schöneres als das. Und deswegen versuche ich auch in der Zeit immer super achtsam mit mir zu sein und auch wenig zu konsumieren, weil mich das auch unter Druck setzt. Also unabhängig jetzt von diesem, ja, aber auch sowas jeder, also ich muss meine Gedanken mal fertig sprechen, das ist so eine Angewohnheit, ich fange was an und dann hüpfe ich zum nächsten. Unabhängig jetzt von diesem generell Selbstständigkeitsthema, es ist ja eh so, dass gerade in den sozialen Medien vieles verschönt dargestellt wird. Ich bin mal gespannt, was du erzählst, und das würde ich gerne von dir wissen, was so deine Vorstellungen waren vor der Gründung, wo du gemerkt hast, okay, das driftet ganz in eine andere Richtung und vielleicht Dinge, die viel besser waren. Aber das ist nochmal so eine ganz spezielle Zeit, nochmal abgesehen davon, weil es gibt ja eh viele, die propagieren, das ist alles easy. Und da gibt es so eine ganz gefährliche Bubble, in der ich da reingeraten bin. Die Mama-Bubble, die digitales Marketing verkauft. Und die haben das auch sehr gepusht. Da können wir nachher auch nochmal ein bisschen mehr drüber reden.
Ja.
Und mein letzter Gedanke ist jetzt schon weggehoppelt. Nee, und dann gibt es ja genau in der Zeit so auch dieses, okay, welche Umsätze und hier und da und die Pläne und der Druck, der dadurch entsteht.
Ja.
Ich habe ja dieses Jahr unsere Jahresplanung überarbeitet und habe da so einen Seasons Guide gemacht und habe dann immer auch so ein paar Texte dazu geschrieben, weil das ist für mich zum Thema Vorstellung versus Realität. Ich habe voll am Anfang in der Selbstständigkeit die ersten Jahre das Gefühl gehabt, so, jetzt ist es Januar, jetzt geht's los, ich gehe raus, okay, ja. Content, diese Produkte werden gelauncht. Ja. Und dann war es Ende Januar und ich war fertig.
Ja.
Bis ich realisiert habe, hey, wir sind da noch im Winter und ich bin jemand, ich brauche die Sonne, ich brauche Energie. Ich merke das auch, sobald es Frühling wird, da habe ich mehr Energie. Und Januar ist zwar dieser Jahreswechsel, aber da bin ich noch nicht die Frau, die da rausballert, sondern ich brauche da noch Zeit zum Sortieren.
Ja.
Und das war für mich voll die wichtige Erkenntnis, weil es mich echt 2 oder 3 Jahre lang immer wieder aus der Bahn geworfen hat.
Ja. Wir haben, ich muss anders anfangen, das mit dem Januar, was du gesagt hast, finde ich ganz spannend, weil der Jahreswechsel ist ja menschgemacht, dass dieses Januar und Neujahrsvorsätze und ab dem 1. wird alles auf Null gesetzt. Es gibt den imaginären Reset-Knopf, wo einer draufhaut und dann ist alles möglich und du hast alle Chancen, aber du musst jetzt loslaufen, weil wenn du es im Januar nicht geschissen kriegst, ist das komplette Jahr im Arsch. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, glaube ich, in der älteren Folge. Was diesen Druck angeht.
Sogar.
Genau. Nee, wir hatten da auch letztes Jahr schon drüber gesprochen. Unsere Themen.
Ja, weil das ist auch echt so, dass man das Gefühl hat, okay, der Dezember und der Januar bestimmen, wie mein Jahr läuft oder wie mein Jahr, ob mein Jahr erfolgreich endet.
Richtig, und das ist völliger Käse.
Und, ja, was, und da ist natürlich im Einzelhandel oder so, die haben im Dezember die umsatzstärkste Zeit. Ja. Es gibt solche Betriebe. Aber ich finde, dass manches auch so ein bisschen hausgemacht ist, dass man, du hast halt noch 10 weitere Monate dazwischen.
Richtig.
Wo Dinge passieren können.
Ja, und ich fand es so schön, als du gesagt hast, du brauchst im Januar noch Ruhe. Und das ist auch, es war ein Satz in einem Buch, das ich gelesen habe. Oh Gott, wie war das Buch? Wenn ich es finde, mein Hirn, flupp, weg ist es. Und da stand drin, dass es völlig normal ist, wenn man sich im Januar noch einigeln möchte und wenn man es cozy haben will und wenn man nicht losrennen möchte, weil der Punkt, an dem die Natur aktiv wird, ist die Wintersonnenwende. Und die kommt erst noch. Und diese Zeit, die wir jetzt haben, vor der Wintersonnenwende, also es gibt ja auch viele, die feiern Solstice und nicht Weihnachten. Genau deswegen. Ja, ja, das ist die Zeit, wo man sich ausruht, wo die Natur auch schläft, wo alles dir sagt, schlaf mal, ruh dich aus, mach langsam. Ne? So dieses Winterschlaf gibt es ja auch nicht umsonst. Also wir sind die einzigen Lebewesen auf dem Planeten, nicht alle, aber ich finde Lebewesen, die Winterschlaf machen, sehr klug. Also die verschlafen den ganzen Dreck und kommen wieder, wenn die Sonne zurück ist. Also ist doch so schön.
Ich befürworte das, den Winterschlaf.
Ja, ich auch. Ich auch. Ich merke das jeden Morgen, wenn Friedchen und ich aufstehen müssen und sie sagt, oh Mama, ich bin so müde. Und dann lacht sie mal, wenn ich sage, du Schatzi, ich auch. 5.30 Uhr ist halt echt nicht unsere Zeit. Ja, wird sie auch nie werden. Ja. Und im Winter ist es noch schlimmer, weil die Sonne fehlt, das Licht fehlt. Ja, und das, ja. Und deswegen finde ich es überhaupt nicht schlimm. Ich hatte das vorletztes Jahr. Da habe ich gemerkt, wo ich noch aktiv war, auch auf Social Media, dass alle irgendwie ab dem 3. Januar oder was schon wieder voll Content rausgeballert haben und gefühlt ihre komplette Strategie stehen hatten. Und ich saß da mit meinen Weihnachtsplätzchen und meinen Wollsocken und habe gedacht, leckt mich doch alle am Behind. Ja, ich bleibe jetzt noch eine Weile hier. Ich habe noch keine Lust. Es reicht auch, wenn ich Mitte Januar oder Ende Januar irgendwie dann wieder was mache. Ja, also
aber das ist ja schon sehr reflektiert, ne? Weil ich kenne das von mir eher, auch wenn ich das weiß, wenn ich das sehe, dass es mich dann erstmal so antreibt und ich denke, oh, du müsstest auch, so dieses du müsstest doch auch. Es dauert bei mir lange, bis ich dann wieder umswitche zu dem Punkt, nee. Aber das ist es auch astrologisch, glaube ich, ist es auch im März, der Jahresanfang.
Ja.
Da habe ich auch schon mit meinem Partner öfter mal drüber gesprochen, wenn wir so im Frühling spazieren gehen.
Ja.
Da spürt man das ja auch mehr. Ne?
Ja.
So dieses Jahr, ne, die Natur, die erneuert sich.
Ja.
Und eigentlich verrückt, dass wir mitten im kalten, düsteren Winter, wo der Winter fängt ja gerade erst an.
Richtig.
Der fängt ja Ende Dezember erst an.
Ja.
Dass wir dort meinen, ne, neues Jahr, alles neu.
Ja. Ja, richtig. Das ist es. Neues Jahr, alles neu. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so ein bisschen, also ich ertappe mich ja selber dabei, dass ich sage, oh, dieses Jahr möchte ich viel mehr XYZ machen. So, ne? Und mein Gefühl, das ich habe, was aber total, also ich weiß, dass dieses Gefühl einfach nicht stimmt, ich bescheiß mich da, glaube ich, selber, ist, dass ich glaube, wenn ich jetzt im Januar es nicht schaffe, eine neue Routine zu etablieren, die mich an dieses Ziel bringt, mehr von, was weiß ich, mehr Bewegung, besser essen, mehr Sport, bla bla bla, dass es dann wieder so bleibt. Was ja völliger Quatsch ist. Also wir sind so drauf konditioniert, dass man was Neues unbedingt im Januar machen muss, weil das restliche Jahr definiert. Da sind wir so drauf konditioniert, dass es ein schlechtes Gefühl und Druck und Stress macht, wenn wir uns nicht in der Lage fühlen, aus welchen Gründen auch immer, weil wir, was weiß ich, noch müde oder gemütlich oder faul oder krank sind, keine Ahnung. Ja, aber es ist krass.
Ja, ich kenne das von mir auch. Dieses Jahr hatte ich das gar nicht. Ich hatte auch keine, also ich habe mein Wunschglas ja nicht so gehabt. Das heißt, ich hatte auch nicht so eine richtige Reflexionsphase. Schon ein bisschen, aber anders als sonst. Und so Neujahrsvorsätze mache ich gar nicht mehr. Weil ich immer da einen riesen Druck aufgebaut habe. Und ich hatte das schon mal erzählt, dass ich so der Typ, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht in diese Schiene, du musst es dann täglich und du musst es dann extrem verfalle. Und das, ich finde, diese Neujahrs-Vibe, der trägt es mehr dazu bei, dass man in diese Schiene verfällt. Und dieses Jahr hatte ich das Verlangen überhaupt nicht. Aber auch wegen, glaube auch wegen dem Kranksein. Ich mache jetzt einfach so weiter. Und natürlich habe ich eine Planung gemacht, wie so mein, also ne, so ein paar Dinge, was will ich dieses Jahr machen? So Rahmenplanung, das mache ich schon gerade für mein Unternehmen. Aber das so privat, nee. Du hattest gesagt, dass dir aufgefallen ist, dass jetzt gerade der Content auch Menschen anspricht zum Thema Mach dich selbstständig.
Ja, oder dass das so, dass gezielt Leute, die am Anfang stehen, jetzt targetiert werden mit das wird jetzt dein Jahr und jetzt wird alles anders, vorher war scheiße, jetzt wird geil. Nimm dieses 0815-Programm, das ich dir überstülpe, das null Raum für Individualität lässt, aber hey, ist eine erprobte Methode und wenn du verkackst, ist es deine Schuld und nicht meine. Also diese Art von Angeboten, die sehe ich gerade ganz, ganz viel. Also gerade so, ich kriege lustigerweise, ich habe einen Illustrator-Kurs gekauft und krieg jetzt die ganze Zeit Ads angezeigt für, ja, mach dich jetzt selbstständig im Designbereich und das wird jetzt, ne, geh es einmal richtig an, aber wenn, dann jetzt so richtig, ne? Und ist aber super easy mit dem Kurs, reicht völlig aus. Und ich finde dieses reicht völlig aus, du brauchst keinen Plan, finde ich gefährlich. Es ist für mich so ein Balanceakt. Also ich sehe mich, wenn ich drüber spreche, auf so einem Drahtseil mit einem Stab und links und rechts hängt ein Gewicht. Und das eine Gewicht heißt Overthinker, weil du kannst auch alles totdenken und gar nicht loslaufen. Und das andere Gewicht heißt Interessen-Deep-Dive. Ne? Und das ist so, und das versuche ich immer auszubalancieren, weil natürlich, wenn man losläuft und sagt, oh, ich brauche das und das, sonst kann ich nicht starten, das ist auch gefährlich. Also dieses Interessen-Deep-Dive-Ding, dass man so euphorisch ist und in dieser Euphorie ganz viel kauft, was man gar nicht braucht und trotzdem nicht losgeht oder dass man es zerdenkt und dann sich von den Ängsten ausbremsen lässt. Aber loszurennen mit der Aussage, ich mache das jetzt so, wie mir das jemand vorgibt und das reicht aus, da habe ich so Bauchschmerzen mit, ich weiß es nicht.
Vor allem, also ich sehe das ähnlich und das Schlimme ist, dass du meistens Menschen ansprichst, die so auf der Suche nach dem Heiligen Gral sind. Ja. Das heißt, die sind in einer Situation, wo es eh nicht so gut läuft oder wo irgendwie der Mangel da ist, dass irgendwas noch fehlt. Und solche Menschen spricht man in so, mit solchen Angeboten halt voll an. Wenn die hören, okay, das ist das Piece, was ich brauche, damit ich erfolgreich bin. Und das ist halt unmöglich. Ja. Natürlich kann ein Kurs oder ein Angebot dazu helfen, dass oder dir die Möglichkeiten geben, dich bei der Selbstständigkeit zu unterstützen. Aber da gehört ja so viel Eigenverantwortung dazu. Und jede Person und jede Selbstständigkeit ist so wahnsinnig komplex und unterschiedlich. Ne? Was, das kann ein Kurs allein gar nicht abdecken, aber ich bin selber mal auf solche Kurse reingefallen.
Ich auch.
Gerade am Anfang der Selbstständigkeit denkst du sowieso, also das ist so diese erste große Erfahrung zu machen, dass man Geld ausgibt für Kurse, die am Ende einem nichts bringen. Ich glaube, jeder, der zuhört, hat schmunzelt und holt es im Kurs aus der Kiste oder irgendwas.
Ja, das Gruselkabinett, der niemals
vollendet.
So
diese Freebies sammeln und bla bla bla. Mhm. Dann gibt es aber unterschiedliche Gründe, warum man das ja tut. Na, manche, die haben das Gefühl, immer das Gefühl, ich kann nicht genug, ich muss mehr wissen. Gerade wenn man Quereinsteigerin ist und nicht das gelernt hat zum Beispiel. Das hilft dir in die Hand. Was ja auch oft in unserem Bereich so ist. Ja. Viele sind ja über einen zweiten Berufsweg da reingestolpert. Und dann hast du immer das Gefühl, das passiert dir so schnell, dass du das Gefühl bekommst, du weißt noch nicht genug. Und dann dieses, keine Ahnung, Thema Sichtbarkeit. Warum zeige ich mich nicht? Bin ich unsicher?
Ja.
Habe ich keinen Bock da drauf? Mhm. Oder weiß ich nicht, was ich sagen soll? Da gibt es ja auch verschiedene Sachen. Das heißt, es ist alles so facettenreich, dass es einfach damit nicht geht. Und für mich ist es so ein reines Social-Media-Phänomen. Ja. Und ich habe mir das auch so mal so überlegt, wie das bei mir auch so war, gerade beim Anfang der Gründung. Ich bin halt voll in der Social-Media-Bubble selbstständig geworden. Mhm. Zu einer Zeit, wo ja diese ganzen Coaches voll den Durchbruch hatten und mit ihrem Money geflext haben. Und das hat mich angezogen. Das hat mich erstmal so, was, die verdienen so viel Geld damit. Das ist ja krass. Und das ist ja auch so eine eigene Welt. Und so eine shiny Welt. Und irgendwie, das hat auch bei mir Jahre gedauert und Erfahrungen gedauert. Und das ist bei dir wahrscheinlich ähnlich. Ja. Bis man so gemerkt hat, wenn Menschen so reden.
man lernt immer die Triggerwörter.
Ja, und das Marketing daraus besteht, schau mal, wie leicht meine Selbstständigkeit ist. Ja. Ich liege hier jetzt am Strand und habe in der Zeit so und so viel Euro verdient. Wie viel ist da echt? Und natürlich zieht es Menschen an. Geld ist ja einer der Grundbedürfnisse, damit man leben kann. Und das ist ein riesenstarkes Marketing-Tool.
Ja.
Und ich hatte mal in einem Podcast, da ging es um das Thema Gurus.
Oh Gott, und hör auf. Ja. Also hör nicht auf, aber du weißt, was ich meine. Weißt, wie ich meine.
Ich weiß, wie du meinst. Da sind wir wieder bei, ich weiß, wie du meinst. Da ging es um das Thema Gurus an sich, aber auch so Sekten oder wie das so ist, dass man was die Menschen auch suchen. Und da habe ich die ganze Zeit dran gedacht, ja, sobald man jemanden auf den Podest stellt und nur noch Programme kauft, weil es um die Person geht und nicht mehr um das Thema, da gehen bei mir 1000 rote Flaggen an, weil das ist so ein Gurutum, wo du nicht mehr, wie sagt man, objektiv bist.
Du hinterfragst nicht mehr. Ja, ja, du hast so Vertrauen blind. Also in den USA ist es ja noch mal krasser als hier in Deutschland, aber hier in Deutschland hast du ja auch Koryphäen, gerade so in der männlichen Business-Bubble, die dann da ihre Riesen-Events, wo die Arenen füllen und dann einfach nur, was weiß ich, Tony Robbins kopieren oder so. Und die Leute sitzen da und, gib mir mehr. Also das ist
und sowas gruselig. Gibt dir in dem Moment Euphorie. Mhm. Also ich habe eine Freundin, die geht auch immer auf solche Festivals. Und ich verstehe das total, dass die danach rausgehen mit einer Riesen-Motivation, wenn dich jemand da so hochputscht.
Ja.
Die Frage ist nur, ist es nachhaltig? Kann man so eine Motivation dann in den Alltag integrieren? Mhm. Und kann man unterscheiden, ob man jetzt jemanden anhimmelt oder nimmt man, ist das Thema für einen interessant? Ich finde, da gibt es so, da gibt es kein Schwarz oder Weiß. Aber die Frage ist, wie man damit umgeht. Ja. Und am Anfang der Selbstständigkeit, auch gerade wenn man wie ich in dieser Social-Media-Bubble selbstständig wird, so nenne ich das jetzt mal, weil es ist ja
so. Nee, ist so.
Das war ja irgendwie so.
Da sind wir groß geworden.
Und da ist ja alles erstmal erfolgreich und der Schein trügt.
Und Prozesse sind unfassbar kurz.
Ja, und Abkürzungen. Natürlich hilft es, wenn jemandem einem sagt, ich habe das so gemacht. Das merke ich ja selber, wenn ich einen Kurs buche. Dann um ein Thema und jemand zeigt mir, wie er das gemacht hat oder sie das gemacht hat. Sowas hilft, weil du musstest sonst alles zusammensuchen.
Ja.
Aber wie gesagt, da gibt es sehr viel schwarze Schafe.
Es gibt schwarze Schafe.
Sozusagen, die das Ganze ausnutzen, die emotionales Marketing begleiten, nutzen.
Ja.
Und wo ich echt mittlerweile die Schnauze voll habe, ist dieses Rage-Bait.
Mhm.
Gerade auf Social Media. Polarisierende Themen, extra Fehler einzubauen, damit die Leute reagieren. Ja. Also ich mache extra Rechtschreibfehler oder ich sage etwas Falsches in einem Reel.
Ich wusste nicht, dass es das gibt. Rage-Bait heißt das.
Rage-Bait.
Alter.
Und das ist bewusst falsche oder provozierende Dinge zu tun.
Die Tösterfrau.
Was?
Dann ist das vielleicht auch Ragebait. Erzähl erstmal deinen Gedanken fertig. Ich behalte die Tösterfrau im Hinterkopf.
Social Media wird immer mehr geht immer mehr in die Richtung,
ja.
Weil man weiß, damit kriegt man Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit ist die Währung heutzutage. Mhm. Und mich nervt es. Letztes Jahr mein allererstes YouTube-Video, wo ich gemacht habe, habe ich über Ähnliches gesprochen, dass es mich nervt, dass Menschen, die am meisten provozieren, die quasi so negative Dinge tun, nur für Aufmerksamkeit und das funktioniert in der Welt. Und das macht mich echt ein bisschen traurig, dass das so funktioniert und es wird immer schlimmer. Und gerade auch in dieser TikTok-Welt, das ist, glaube ich, noch extremer, aber es schwappt halt jetzt rüber auch jetzt in die Instagram-Welt, nenne ich es mal. Und du siehst so viel Falsches oder dann hat jemand irgendwie sich komisch geschminkt oder irgendwas Auffälliges, dass die Leute provoziert werden, irgendwas Komisches in die Kommentare zu schreiben.
Ja.
Und jetzt bin ich gespannt, wer was ist? Die Toasterfrau?
Nein, nicht Toaster, Töster.
Töster?
Das ist eine Dame im Internet, auf TikTok, die sich selber immer dabei filmt, wie sie ihrem Mann Brote schmiert für die Arbeit.
Okay. Die redet dann auch immer so ein bisschen langsam und so ein bisschen so Fourth Grader Niveau. Ne? Heute habe ich meinem Mann sein Essen gemacht. Dazu habe ich 4 Töster genommen und erstmal mit der Schere.
Die schneidet aber alles mit der Schere.
Es sind Toast. Und sie sagt aber immer Töst. Nee, Töster. Ein Töst, 2 Töster. Und sie schneidet alles mit der Schere. Wurst, Käse, Butter, die Töster an sich. Und da gibt es mittlerweile Leute. Oder die eine, die vegan, weil es gut tut, heißt sie, glaube ich. Die hat so
Locken. Bananenfrau.
Die Bananenfrau, exakt. Die Tösterfrau ist genauso wie die Bananenfrau. Und die ziehen Heat ohne Ende. Oder es war mal eine dabei, die hat jetzt aber, glaube ich, aufgehört, das zu machen, die sich immer so ganz extrem mit Highlighter geschminkt hat und erzählt hat, was ihr Freund alles nicht darf und so. Ne? Und was die halt für Hate auch bekommen haben. Also, aber ich wusste,
ganz schlimm. Also wenn man gerade auch bei der Bananenfrau in die Kommentarspalte geht,
das Leute findest du
Abgrund der Menschheit.
Ja.
Ja, ja. Und ich meine, bei der Bananenfrau weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das ob die das ernst meint oder nicht, aber genau das ist das. Diese Kuriosität, wo die Menschen nicht mit umgehen können und es gibt auch einfach im Businessbereich, wo das genutzt wird.
Ja.
Krass,
und Ragebait, den Begriff muss ich merken.
Ragebait, ja.
Ragebait, ja.
Und ja, irgendwie nervt mich das sehr. Und ich finde einfach, das entspricht halt überhaupt nicht meinen Werten. Und deswegen würde ich sowas auch selber nicht tun und kann mich halt einfach auch nicht damit identifizieren. Das ist schwierig. Es ist schwierig.
Weißt du, was ich spannend finde in diesem Kontext, was so. Also wenn ich, mir fällt, wenn ich an, was weiß ich, TikTok, Insta, Social und hier so diese ganzen kurzlebigen Plattformen denke, ne, dann kommt mir der Begriff Spiraling in den Kopf, weil ich finde, das ist so eine Abwärtsspirale geworden. Und du siehst ja auch die ganze Zeit Mossery oder hier jetzt kurz hier Meta, ne? Zuckerberg hat doch jetzt ein Interview gegeben, was jetzt, ne, dass die Leute wieder ihre Stimme zurückbekommen sollen und tralala.
Das finde ich ganz gefährlich, ehrlich gesagt.
Ja, die weil er Ex als Beispiel nimmt für gutes Community-Management. Excusez-moi, das geht nicht. Aber mal abgesehen davon, dass das gefährlich ist, ganz anderes Thema, finde ich so spannend, dass das Longform-Content-Plattform, weißt du, du hörst die ganze Zeit nur irgendwelche Statements von den Fast-Foods-Content- Plattformen, so, das machen wir neu und das machen wir anders und das wird besser. Und parallel stelle ich mir immer vor, wie so die Gründer von YouTube und Spotify da so sitzen, so, ja, macht ihr mal. Von denen hörst du nämlich nichts. Ja, und das ist so, was heißt nichts, stimmt nicht, die machen ja auch und gucken. Aber also ich finde es immer so entspannend.
Die kennen ja auch Reels und so Zeug.
Ja, also YouTube Shorts, aber dieser Hype um YouTube Shorts, der ist schon wieder weg, weil Leute, die auf YouTube sind, sind Longform-Content-Fans. Also das ist so, zähle ich mich ja auch mit rein. Ich möchte in Ruhe mein Video gucken von diesen beiden englischen Vloggern, die ihr Haus in Schottland renovieren. Und das dauert 36 Minuten und das sind die schönsten 36 Minuten abends auf der Couch oder vorm Einschlafen, die man sich denken kann. Also, ne, und das ist so. Ich finde es halt bemerkenswert, dass man verschlimmbessert. Also ich frage mich, was als nächstes kommt. Irgendwie Fake Blut oder was auch immer, damit die Aufmerksamkeit, also wie krass gehst du, wie weit gehst du, um Aufmerksamkeit zu halten? Mhm. Weil auch das, was vorher, wenn du sagst, Ragebait ist ein Ding, kannte den Begriff nicht. intern schon voll am Googeln. Aber ja, will alles wissen über Ragebait. Oben in meinem Hirn werden schon kleine Ordner angelegt mit kleinen Karteikarten und Faltmappen und so. Und meine Neuronen so, Ragebait. Aber ja, ich frage mich einfach, wo die Grenze ist und ob das irgendwann einfach mal voll gegen die Wand fährt. Also, wo ist das Ende? Gibt es eins?
Das frage ich mich auch tatsächlich.
Ja.
In der Weihnachtszeit ging ein LinkedIn-Post viral von einem Online-Business-Guru, der mit seinem Bruder eine erfolgreiche Firma hat. Und der hat
fängt gepostet, mit B an, hört mit Aulich auf.
Ich wollte gar nicht so drüber drauf eingehen, aber der hat irgendwie gepostet, und das ist absolutes Ragebait. Sein Mitarbeiter hat ihm ein Laptop, ein neues MacBook gekauft, und es hat nur 1 Terabyte Speicher, und das ist nicht zeitgemäß. Er hat das MacBook weggeschmissen, weil er 3 Terabyte braucht, und der Mitarbeiter, also das Learning, wenn man nur so schlechte Sachen kauft, dann ist man halt ein Low-Performer. Und natürlich, ne, die haben eine, das ist ja, die sind ja auch prädestiniert für dieses Ragebait, weil die wissen schon, dass sie mit dem, was sie tun, provozieren.
Ja, klar.
Und gehen dadurch viral. In den Kommentarspalten haben sich die Leute das
zerrissen wahrscheinlich, ja.
Dann ist das Ganze auf Threads gegangen, weil die den da noch nicht so kannten, und dann haben sie, hier ist das echt und so. Mhm. Aber das ist so dieses, das ist so dieser unternehmerische Kontext von, wie kann man provozieren, und ist es wirklich, ist es das? Also
ich glaube nicht. Also
aber
ich weiß,
es funktioniert,
nicht,
das ist ja das. Die sind ja so, ich meine, ich kenne ihre Kurse nicht. Bestimmt haben die auch Sachen, die gut funktionieren. Das will ich überhaupt nicht runterreden. Aber die sind ja auch super erfolgreich, weil sie so polarisieren und
die sind erfolgreich in ihrer Zielgruppe, weil die also wenn du mit einer Rolex wedelst und mit dicken Karren und sagst,
da sind wir wieder bei dem Money-Ding.
Ja, das sind aber Leute, also das ist wie so ein Pyramidensystem, habe ich das Gefühl, weil die sich das, also diese Bubble jubelt sich das untereinander unter, weil die alle dasselbe Ziel verfolgen, nämlich Status. Und die bezahlen nicht für den Inhalt und den Mehrwert, sondern den Status. Und sie nutzen dieselben Mechanismen, um das an andere weiter zu verkaufen, die noch nicht so weit sind auf dem Weg wie sie. Ich glaube, das ist das. Also ich glaube nicht, dass jemand wie du oder ich sagen würde, wow, das ist hat Mehrwert für mich. Nicht, dass es gar keinen Mehrwert hat, sondern für mich hätte es keinen Mehrwert. Ich bin zum Beispiel mittlerweile jemand, wenn da jemand ist, der sagt, hör zu, das ist erfüllend, ja, aber es ist ein Arsch voll Arbeit, und du musst dich dafür wappnen, dass du Tage hast, an denen du frustriert bist, alles hinschmeißen willst, keine Aufträge hast, vielleicht in ein Dispo rutscht, Leute um Hilfe bitten musst, obwohl es dir schwerfällt, um Hilfe zu bitten. Aber trotzdem kann ich dir zeigen, wie ich es gemacht habe, weil für mich funktioniert in der Situation XYZ. Dann sitze ich da, nach einer Weile, während ich die beobachte, um zu gucken, ob das wirklich so ist oder ob das nur so ein One-Time-Fling war, und sage, okay, hier, take my money, bring's mir bei. Mhm. Aber wenn jemand ankommt, und wir hatten das ja letztes Jahr so extrem, oder nach Corona, war das nach oder während Corona, dieser Neokolonialismus im weißen Leinengewand auf Bali. Das war während Corona, so diese Idee des Arbeitens unter Palmen. Das hat ja, glaube ich, entweder hat es abgenommen oder ich bin aus der Bubble rausgerutscht. Ich weiß es nicht, ob es das noch
gibt. Ehrlich
gesagt
kann ich es
kaum noch
sagen, weil ich da auch nicht mehr, also ich kriege das auch nicht mehr mit.
Ja.
Ich denke, es hat einerseits ein bisschen abgenommen, manche haben den Weg auch geändert oder sind nicht mehr selbstständig, aber ich glaube trotzdem, dass das noch existiert in irgendeiner Form.
Ja,
ich. Aber ich weiß es nicht, das ist gefährliches Halbwissen.
Ja, genau, aber das war gefährlich ist auch ein gutes Stichwort dafür, weil diese Versprechen, die fand ich auch, oder dieses Mindful Coaching oder dieses Spiritual Coaching, was damals so hochgekocht ist, so diese ganze Esoterik-Schiene mit, ich muss schon wieder mit Jenny anfangen, aber die hat doch hier so eine geile Grafik gemacht damals hier mit Steuern räuchern oder Geld manifestieren. Aber was war das? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber sie hat so einen, ich glaube, einen Pulli und eine Tasse hat sie gestaltet, mit wo es darum ging, sich eben, dass man sich die Welt manifestiert, wie sie mir gefällt im Business. Und hat das so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Aber das fand ich auch. Auch ein
es
bisschen.
Es hat halt, finde ich, das sind wir so ein bisschen zum Thema, wir sind nämlich ein bisschen abgedriftet. Das ist, da sind wir bei diesem Vorstellung versus Reality. Ja. Na, natürlich, ich kann mir, wo ich meinen Fokus hinlege auf ein Business, da konzentriere ich mich ja auch drauf. Mhm. Und wenn jemand da spirituell ist und sagt, hey, ich mache ein Dankbarkeitstagebuch oder so, ist ja schön und gut. Aber es ist halt nichts Handfestes. Du musst halt auch irgendwelche Dinge umsetzen. Es bringt halt nichts, da gibt es ja dieses Bild, es bringt halt nichts, dich aufs Meditationskissen zu setzen und zu erwarten, dass alles
dass du erleuchtet wieder runtersteigst, ja.
Und das ist dieses andere Extrem, hatte ich auch kennengelernt in der Anfangszeit, so dieses, ja, ich achte nur darauf, was ich gerade brauche und ich plane nichts mehr, so mein Guide und sowas. Aber das führt halt dazu, dass du ich will jetzt nicht das Wort sagen, aber mir fällt gerade kein anderes rein, rumpimmelst. Also so, ja. Ne, du, ja. wo soll es hingehen? Und ich finde, das ist halt sehr gefährlich. Oder hat halt Menschen dazu gebracht, dass die nicht richtig aus dem Quark gekommen sind.
Ja.
Weil man muss einfach dazu sagen, na, und dann gibt es ja verschiedene Methoden. Es gibt ja Menschen, selbst erfolgreiche Menschen, die irgendwie, keine Ahnung, Dankbarkeitstagebuch führen und drauf schwören, morgens, keine Ahnung, immer dieselben Kleidung zu tragen, damit sie keine Entscheidungen treffen müssen. Es gibt ja verschiedene Dinge, verschiedene Glauben, aber trotzdem ist es halt irgendwas, ich muss trotzdem meine Buchhaltung machen und ich muss trotzdem mich mit rechtlichen Dingen auseinandersetzen. Ich weiß, dass viele damals gar keine AGB und Verträge gemacht haben.
Mhm.
Und alles ist Luft und Liebe, das funktioniert halt so nicht.
Ja, du hast aber was Wichtiges gesagt, weil du hast ja gesagt, ne, es ist, jeder hat seinen Glauben und es ist kein Problem, spirituell zu sein oder sich Sachen oder Anker, emotionale Anker zu setzen, wie ein Dankbarkeitstagebuch oder ähnliches, an dem man sich hält. Der Unterschied ist, gebe ich Verantwortung ab? Also die Eigenverantwortung, gebe ich die ab? Oder bin ich spirituell und sage, ich übernehme Verantwortung? Ich bin am Ruder und nicht das Universum, weil das Universum versorgt mich nicht. Da ist nichts, da kommt nichts, da manifestiert sich kein neues Kundenprojekt aus der Luft. Na, und diesen Glaubenssatz, diesen Fehler hatte ich ja auch am Anfang, dass ich dachte, ach, ne, das läuft schon über Empfehlungen und ich muss nicht akquirieren und so. Das kommt schon. Es ist bisher immer was gekommen, also wird auch wieder was kommen. Nee, nein.
Du musst auch was dafür tun. Du musst deine Sichtbarkeit, du musst dann sichtbar sein.
Ja.
Sonst kommt niemand, weil wie will dich jemand finden? Das ist ja das, du brauchst dann entweder eine Website, musst bloggen, musst dich mit SEO auseinandersetzen, bist auf Social Media oder auf Netzwerktreffen. Es gibt ja Millionen Dinge. Aber wenn du das Gefühl, wenn du nur konsumierst, nichts kreierst und dann erwartest, dass die Menschen dein Angebot brauchen und auf dich zukommen, dann funktioniert das nicht.
Ja.
Weil niemand braucht dein Angebot. Nee. Die harte Wahrheit. Ja. Niemand braucht dein Angebot.
Ja. Wenn man nicht drüber spricht. Hm? Also es gibt sicherlich schon Leute, die es brauchen, aber man muss halt darüber reden, damit die checken, dass du es hast. Ne? Also,
das meine ich. Du musst irgendwo, musst du das promoten und dafür musst du was tun.
Richtig.
Mir fällt da gerade ein, ganz witzig, ich habe letztens meinen Businessplan aus der Schublade geholt, den ich zum Start meiner Selbstständigkeit geschrieben habe. Und holla die Waldfee, war ich optimistisch.
Ich
Ich hatte damals, ich habe ja direkt im Webdesign-Bereich gestartet und hatte mir vorgestellt, dass ich in meinem ersten Gründungsjahr, ich hatte so einen Website-Planer, den hatte ich schon.
Mhm.
Ich wollte einen Kurs machen und noch irgendwas, glaube ich. Und hatte halt aufgeschrieben, den Website-Planer, den verkaufe ich so 60 Mal im Monat. Das sind dann so ein bisschen Umsatz. Den Kurs, da kommen 20 Leute rein.
Im Monat?
Nee, da habe ich wenigstens den nur zweimal gemacht. Und ohne, dass ich einen Funnel habe, ohne dass Habe ich erwartet, dass jemand diesen Planer sieht und denkt, den kaufe ich jetzt.
Das will ich. Bis vor einer Sekunde wusste ich nicht.
Ich musste echt ein bisschen lachen, weil das ging halt so hart an der Realität vorbei. Und es passt so ein bisschen zu dem, was wir eben gesagt haben. Es bringt halt nichts, einfach nur irgendwas zu kreieren, sondern das Thema sichtbar verkaufen. Es hat einfach mit Verkaufen zu tun, deine Leistung anzubieten. Ein Konstrukt drumherum, es ist wie gesagt ein Funnel oder sonst was. Mhm. Aber ich war das so optimistisch, aber
ich habe doch irgendwann Zuschuss mal
gekriegt. Und ich sag dir, jetzt kommt Spoiler, ich habe den Planer nicht 60 Mal im Monat verkauft.
Bam, 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 die Welt ist schockiert.
Ganz ehrliche Einblicke, habe ich nicht. Ich habe den, glaube ich, insgesamt nicht mehr 60 Mal verkauft.
Können wir bitte uns mal verabreden, digital oder echt? Bei einer Tasse Tee, du liest meinen, ich lese deinen und wir lachen einfach mal richtig ab.
Ja, da hätten wir echt einen schönen Nachmittag, würde ich sagen.
Ja, es ist schon, ach Mann. Ja, aber ich habe so ein Sammelgedanken zum realistisch ist das Neue leicht. Und zwar, dass man trotz aller Euphorie so ein bisschen auf dem Boden bleibt. Also so dieses, weil ich finde die Euphorie an sich, ich hatte erst gedacht, wenn wir heute über das Thema sprechen, dass ich ein Problem habe mit der Euphorie, neue Dinge anzugehen. Aber ich merke gerade, während wir drüber sprechen, dass ich nicht ein Problem mit der Euphorie, die Euphorie, flup, flup, flup,
wir
flup,
kennen
so eine kleine Fee, die Euphorie, die Lili.
Deine Fantasie möchte ich manchmal haben.
Oh, du, ich nicht. Ja, und ich habe kein Problem mit der Euphorie. Ich habe, glaube ich, ein Problem, wenn die Euphorie das Steuer übernimmt. Also wenn es nur Euphorie ist und und dann mit Euphorie als treibende Kraft Dinge kaufen, Dinge starten und Verantwortung abgeben. Und jetzt komme ich nochmal zu dem Ursprungsding, an einen Menschen, den ich nicht kenne, den ich vielleicht nur über eine Anzeige in meinen Feed gespült bekomme und der mir dann sagt, dass zum Beispiel, könnte ich persönlich im Bereich SEO total kotzen, eine KI für mich mein komplettes SEO macht für nur 100 Euro im Monat. I shit you not. Ich hasse es. Ja, es ist also egal. Aber das sind so, ich glaube, damit habe ich ein Problem. Das ist gar nicht so das Loslaufen, weil du hattest ja auch gesagt, oh, lass uns das nicht so schlecht reden. Ich bin immer pro Gründen. Ich würde es auch immer wieder machen. Ich möchte gar nicht mehr festangestellt arbeiten. Kann ich mir nicht mehr vorstellen. Ja. Aber ich möchte jemanden haben, der sagt, es ist geil, aber. Es ist geil und gleichzeitig musst du dir den Arsch aufreißen und Verantwortung übernehmen für dich selber.
Ja, das stimmt. Euphorie, ich glaube auch, dass Euphorie braucht man, damit man überhaupt irgendwie so ein Momentum kreiert, um etwas zu starten. Euphorie gibt einem ja auch Energie, etwas zu starten. Aber du hast recht, dass das nicht der einzige Treiber sein darf, sondern der muss Hand in Hand gehen mit anderen Treibern, damit es langfristig auch erfolgreich ist und damit man auch durchhält. Weil wir kennen sie alle, die Anfangseuphorie, die ganz schnell wieder abnimmt. Und dann sitzt du aber da und hast was gestartet, also sei es ein Projekt oder sonst was. Oder die Selbstständigkeit, weil du brauchst einfach einen langen Atem, bis das läuft, bis du stabile Umsätze hast. Und dann gibt's halt, du kriegst halt auf Social Media nur die Fälle untergejubelt, die halt schaffen zu gründen und im ersten Monat 10.000 Umsatz zu machen.
Ja.
Aber die Realität sieht einfach komplett anders aus und du brauchst einen langen Atem, bis du dahin kommst.
Ja.
Wenn überhaupt.
Punkt. Ja.
Ja, das, da gebe ich dir recht, weil einerseits, also ich bin jemand, ich war auch euphorisch. Und ich weiß, dass ich das gebraucht habe, um das überhaupt anzufangen.
Mhm.
Aber ich hatte mir einen Puffer angespart und hatte mir ein Worst-Case-Szenario ausgemalt, mhm. hatte Gründerzuschuss an, oder Gründungszuschuss ja. Beantragt. Also meine Euphorie war nicht die einzig treibende Kraft.
Mhm.
Nicht bei allem. Bei manchen Projekten, da war sie die einzige treibende Kraft.
Und dann sitzt man da, hört die Grillen zirpen und denkt so, kann man
was
machen,
ich da gemacht?
Kann man
aber,
lassen.
Ja. Nicht bei, nicht, da gebe ich dir recht. Ja, es gibt es was, wenn du jetzt mal so an deine Zeit mhm. zurückdenkst, wo du jetzt in die Selbstständigkeit gestartet bist, wo du so ganz andere Vorstellungen hattest mhm. und vielleicht auch ein bisschen verträumt und schön gemalt, wie deine Selbstständigkeit aussieht.
Ja, ich musste jetzt echt einen Moment überlegen, weil ich gedacht habe, Kundenprojekte eigentlich nicht. Arbeitsweise, weiß nicht. Also nicht, weil ich es mir vor... Also ich wusste ja nicht, wie es wird. Da bin ich einfach so ein Mensch, ich merke halt, wie es ist, wenn ich es mache. Also, ne, so gerade im
Gestalt. Bist du niemand, der sich vorher so Gedanken... Also
doch,
so,
schon. Also,
vorstellt? Okay.
Ich mache mir Gedanken, aber ich weiß, ich bin jemand, der macht sich zu viel Gedanken. Und wenn ich, also zum mhm. Beispiel, ich bin jemand, der, wenn Gespräche anstehen, ich gehe die 10-mal im Kopf durch, ich bereite die mhm. vor, ich, ne, das. Und also ich habe schon auch bei meinem ersten Projekt gesagt, okay, wie kann der Workflow aussehen? Und dann merkst du aber, während das Projekt halt läuft, okay, das funktioniert nicht, das hat besser funktioniert, dann reflektierst du später und passt an. Und das ist ja so ein permanentes Anpassen. Also jeder, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, frage, bevor ich sie vergesse. Bei jedem neuen Kundenprojekt, das ich habe, merke ich, oh, das hat mit dem Kunden gut funktioniert. Das könnte ich, Fragezeichen, kann ich das allgemein in den Workflow integrieren? Also das habe ich immer wieder. Ich habe nicht den Workflow und es passt. Wo ich aber komplett andere Vorstellungen hatte, war mein Unternehmerin-Lifestyle. Und zwar, ich wollte so unbedingt ein Büro. Was wollte ich gern? Ein Büro. Und ich hatte dann auch ein Büro in der abgerocktesten Klitsche im Mainzer Zollhafen, neben dem Mainzer Zollamt, in so einem Haus, wo es so ein bisschen nach Turnhalle und Bahnhofsvorplatz gerochen hat, immer. Und ich wusste nie, wo das herkommt. Wo wir dann erst ein Großraumbüro hatten, wo ich dann saß und mir mit anderen Entrepreneurs aus meiner Bubble damals halt ein Büro geteilt habe. Und was haben wir uns hip gefühlt? Meine Fresse, ne? Und dann, ja, und dann wurde das aber, dann hat der eine gesagt, ja, ich mache jetzt irgendwie Agentur und ich gehe raus und willst du das komplette Büro übernehmen? Und ich so, bin ich Krösus? Nein. Und war dann noch für eine Weile mit einer anderen Designerin zu zweit in einem Büro. Aber es war halt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war irgendwie ungeil. Und dann kam ja die Pandemie und die hat mich ja gezwungenermaßen ins Homeoffice geschickt, weil ich konnte ja nicht mehr ins Büro. Und da, jetzt denke ich mir immer so, ach, ist eigentlich so schön zu Hause. Also ich arbeite so gerne im Homeoffice. Ich mache mich auch morgens fertig, weißt du, gut, natürlich auch wegen dem Kind, ja, aber ich mache mich morgens fertig, ich gehe an meinen Platz, würde ich auch machen, wenn ich alleine wäre. Ich liebe das. Ich brauche kein Büro, um erfolgreich. Ich dachte, Büro ist so ein Statussymbol. Wenn ich kein Büro habe, bin ich nicht erfolgreich. Mhm. So, weißt du?
Ja.
Das waren ihre Glaube. Was war es bei dir?
Ähnlich, nicht das eigene Büro, aber in meiner Vorstellung habe ich auch einen ganz anderen Lifestyle geführt. Da war ich unterwegs, da habe ich von überall aus gearbeitet, dann war ich im Café und habe mir vorgestellt, dann kannst du morgens ja mit deinen Freunden frühstücken und mit deiner Freundin, oder ne, wenn jemand frei hat und danach arbeitest du. Wenn ich mal überlege, wie mein realistischer Arbeitsalltag aussieht, dann ist das ist nicht so.
Nee.
Ich habe also manchmal so langweilige Tage, da schaffe ich es morgens einen Spaziergang zu machen, dann sitze ich am Schreibtisch, wie jeder andere, der ins Büro geht, mache Mittagspause, arbeite bis um 4, mache dann Feierabend, so.
Ja.
Und ich dachte irgendwie so dieses, oh, das ist, ey, und manchmal stresst mich das tatsächlich auch, wenn ich jetzt Arzttermine so zwischendrin habe, Und ich habe mir das halt so vorgestellt. Ja. Und dann gehst du dazu, dann machst du da den Termin und danach machst du weiter. Und jetzt stresst mich das voll, wenn ich weiß, boah, du musst um 11 zum Arzt und dann ist dein ganzer Tag auseinandergerissen. Und ich habe da auch gedacht, so dieses, oh, so viel Zeit, so viel Zeit.
Ja. Okay. Ich hasse das auch. Ich liebe das, dass du das gerade gesagt hast, weil so dieses, ich muss rausgehen.
Ja.
Ich will nicht. Ich lieb's. Ja, ist bei mir genauso.
Ich brauche da viel mehr Vorbereitung als früher. Ja. Und das ist einfach nicht mehr so. Das war eine Sache, wo ich mich ganz anders gesehen habe.
Ja.
Und dann weiß ich noch, der Gedanke, wo ich dann gedacht habe, ah, du könntest dich ja selbstständig machen. Ich habe es ja am Anfang nebenbei gemacht.
Mhm.
Und dann weiß ich noch, da hatte ich zwei Projekte. Und habe in einem Monat irgendwie durch Anzahlungsrechnungen und Co. irgendwie 3.500 Euro Umsatz gemacht. Mhm. Und dann dachte ich, hey, das ist ja fast so viel. Das ist ja fast so viel, wie du einnimmst.
Ja.
Du musst ja einfach nur das und das machen. Und das habe ich ja nebenbei am Abend gemacht. Und dann kannst du davon leben. Und so diese Vorstellung, wie viel 3.500 Euro sind in einer Selbstständigkeit, dass ich die Hälfte davon erstmal schön wegziehen darf.
Mhm.
Und das also dieses Größenverhältnis von Geld auch. Für mich war am Anfang so, ja, dann machst du zwei Projekte im Monat.
Und das reicht.
Dann kannst du davon leben. Aber da muss ich echt sagen, wäre ich da nicht so naiv rangegangen, wüsste ich nicht, ob ich gegründet hätte. Und am Anfang, ja, da dachte ich, das ist halt viel Geld.
Ja.
Aber was du halt alles, ich habe auch gedacht, ich habe keine Ausgaben oder wenig Ausgaben. Mhm. Aber wenn ich mal meine ganzen,
das summiert sich.
Meine ganzen Plugins und Co. Und ich habe ja auch Unterstützung und ich dachte, oh, holla die Waldfee.
Mhm.
Das ist nicht nur, ich habe keine Ausgaben. Also da war ich echt ein bisschen naiv.
Ja.
Und habe auch gedacht, das ist ja leicht, zwei Kunden im Monat.
Mhm.
Und dass aber manche Projekte sich verschieben und du nicht zwei Projekte im Monat immer umsetzen kannst und du auch nicht zwei Kunden im Monat hast. Das war in meinem Businessplan auch nicht mitbedacht, weil da habe ich auch so, ja, da machst du jeden Monat zwei Stück, dann hast du 24 Webseiten umgesetzt und so. Und das Dritte, schließe ich einfach kurz an.
Ja.
Ich habe nicht, also in meiner Anstellung, da war ich wirklich in so einem Hamsterrad.
Mhm.
Und ich habe nicht gemerkt, wie überarbeitet ich war.
Mhm.
Und in der Selbstständigkeit geht es so nicht mehr. Also ich habe gemerkt, mein Körper, der ist direkt in so einen Breakdown auch gefallen.
Mhm.
Und Thema Migräne. Das ist ja das Deutlichste, wo ich das merke. Ich weiß nicht, wie ich das in der Festanstellung gemacht habe. Ich bin auf die Arbeit mit Migräne gegangen. Ich kann mir das jetzt nicht mehr vorstellen, weil jetzt liege ich liege im Bett, da geht gar nichts. Und ich habe erst gedacht, oh Gott, bist du nicht mehr belastbar? Aber ich habe das dann gedreht, ich nehme meinen Körper anders wahr.
Richtig, du hörst auf deinen Körper, exakt.
Ja,
exakt.
Weil irgendwie ist auch so dieses, du bist für dich selbst verantwortlich, du unterhältst dein Leben. Und das war vorher nicht so.
Ja.
Da habe ich funktioniert. Und dass es so ist, gerade wir Frauen, dass wir nicht immer so performen können. Ich hatte in meiner Anstellung zwar schon so dieses Bewusstsein für meinen Zyklus, aber du kannst es in der Festanstellung gar nicht so integrieren. Und du merkst es auch nicht so. Und ich hatte ich habe da ein ganz anderes Bewusstsein jetzt dafür.
Mhm.
Und das hatte ich vorher auch nicht gedacht.
Ja. Ja. Ja, die Rechnung habe ich immer, das Einzige, was ich gesagt habe damals war, ich rechne durch, ob ich mit der Selbstständigkeit also an mein Vollzeitgehalt in Festanstellung komme, netto. Das ist immer meine Benchmark. Solange ich da drüber komme, egal wie mein Umsatz ist, solange ich da drüber komme, ist es für mich in Anführungszeichen die richtige Wahl. Es ist so mein Kontrolltool, weil ich mir sage, ich könnte in der Konstellation, in der ich hier bin, mit Friedchen, kann ich ja Vollzeit überhaupt nicht mehr arbeiten. Ich könnte höchstens Teilzeit arbeiten, Jetzt mit der Schule, ich habe 4 Stunden. In welcher Stelle arbeite ich 4 Stunden? Ja, also es geht einfach nicht
du
anders.
Du musst da so einen flexiblen Arbeitgeber finden, der da auch auf die Bedürfnisse eingeht. Deswegen gründen Find's ja auch viele nicht. In Elternzeit.
Ja.
Weil sie gar keine andere Wahl haben.
Ja.
Ja. Oh, ich hatte noch was, das ich erzählen wollte. Das ist wieder weg. Sowas nervt mich. Mein Kopf ist halt echt ein bisschen sieb.
Brain Fog.
Ja, voll.
Erkältungsbrain Fog.
Aber zu diesem, es fällt mir nicht ein. Zu diesem, was ich vorhin gesagt habe, so die gerade Mamas werden so angelockt mit diesem digitalen Marketing, was ja ein Schneeballsystem ist. Da gibt es einen Online-Kurs für alle, die das noch nicht gehört haben. Gibt es einen Online-Kurs und es geht darum, in dem Online-Kurs wird erklärt, was digitales Marketing ist. Ich mache gerade Gänsefüßchen, weil die verwenden den Begriff auch total falsch. Da geht es einfach nur um irgendwie ein Konzept bei Social-Media-Sachen. Keine Ahnung, ich kenne den Kurs nicht, aber allein wie die digitales Marketing verwenden, ist halt absolut falsch. Und es geht darum, diesen Kurs immer weiter zu kaufen, weil die verdienen an diesen Verkäufen. Mhm. Und ich bin ja öfter jetzt mal auf Threads und da sind die ganz aktiv und du merkst die machen auch Ragebait-Beiträge. Da geht es nämlich darum, und dann bist du in Elternzeit, kriegst nur so und so viel, wie sollst du dein Kind denn ernähren, wie macht man das dann? Und daraufhin kommentieren dann Mütter, die in der Situation sind und denken, oh ja, mir geht es genauso. Und dann, wenn du möchtest, zeige ich dir, wie du das anders machst.
Ah, wie schön. Und das heißt, da wird die Angst, dass du dein Kind nicht versorgen kannst, ausgeschlachtet. Ja. Oh, da darf ich gar nicht hingehen, weil dann kriege ich Mordfantasien.
Diese Bubble, ich bin da reingeraten, weil mich das so entsetzt hat, dass ich dann quasi das konsumiere und deswegen kriege ich das auch
Geh zurück immer mehr zu angesetzt. Deinem Verpackungsvideo mit den komischen Acrylnägeln. Das ist dann bestimmt besser als Mom-Clickbait.
Und das ist einfach nur so, ich denke, oh Mann, ich würde am liebsten bei jedem drunter schreiben, das ist Scam. Ja. Weil dadurch, wenn halt Menschen, die in einer Situation sind, vielleicht ist bei denen auch finanziell schlecht oder die haben genau diese Angst, dass sie das nicht können oder dieses, und dann musst du wieder arbeiten gehen und kannst nicht für dein Kind da sein und da werden halt mit Emotionen Menschen ausgenutzt. Und
aber
ich
vielleicht sollten
dir,
wir das mal machen. Wenn du Lust hast, schreib drunter, es ist Scam, weil ich glaube, die Leute brauchen das. Also ich meine, dann macht man sich unbeliebt bei den Leuten, die Geld verdienen wollen, aber ich finde,
das
braucht diese... Niemand
pusht es halt dann damit. Das ist ja das, je mehr du, wie du kommentierst, du pusht diesen Beitrag und das will ich einfach nicht.
Ja, das
stimmt. Muss mich mal voll zusammenreißen bei sowas, weil mich das wahnsinnig macht. Weil die meisten... Die sind selber noch nicht an dem Punkt. Die haben den Kurs frisch gemacht. Das mag ja bei manchen funktionieren, das ist es ja. Aber bei 90% funktioniert es einfach nicht. Die lügen einfach.
Ja.
Und freuen sich an jedem Menschen, der drauf reinfällt. So.
Und ich finde gerade Mamas sind eine so motivierte, ambitionierte Zielgruppe. Aber da kann so nach hinten losgehen, weil es ist nicht... Also ich würde jetzt sagen, ich spreche aus Erfahrung, aber es ist wirklich hart, Alltag mit Kind und Arbeit unter einen Hut zu kriegen. Du wirst nie allem zu 100% gerecht. Wir sind aber als Mamas, besonders als Mamas, drauf konditioniert, dass wir jedem Bereich in unserem Leben, außer uns selber, 100% geben müssen. Ja. Wir stehen ja eh ganz hinten an, Ironie, ne? Aber das auszuschlachten, finde ich echt mies. Oh, ja, finde ich das mies.
Und das ist eine ganz üble Bubble. Das hatte ich ja vorhin schon mal kurz angedeutet, trifft halt auch Menschen, die dir eine falsche Vorstellung von Gründen vermittelt und was alles möglich ist, das Thema, was alles möglich ist. Natürlich ist so viel möglich, aber...
Nicht alles ist für dich, also im Sinne von nicht alles dient dir und passt für dich und deine Bedürfnisse, ne?
Und nicht jeder erreicht das, obwohl es diese Möglichkeiten gibt. Es wird immer verkauft, du kannst das alles erreichen und es ist einfach nicht so. Ja. Nicht jeder erreicht das. Mhm. Das ist leider Gottes die Realität, nicht wollte sagen, keine Realität, die Realität. Es gibt Menschen, die mit Dingen, gar mit was, erfolgreich werden können, aber du siehst immer nur den kleinen Prozentsatz, die das geschafft haben und ganz viele, die da nie hinkommen werden.
Ja.
Aber diese Hoffnung, die da verkauft wird und mit diesem Zusatz, du musst nur anfangen, dann schaffst du das auch. Das ist einfach eine Lüge. Lüge.
Aber das ist doch eigentlich ein schöner Abschluss. Eigentlich ist es doch ein schöner Abschluss zu sagen, wenn wir nämlich sagen, realistisch oder Realität ist das neue Leicht, dass man, wenn man versucht ist, in der Euphorie was zu kaufen oder eins dieser Angebote zu nutzen, dann habt uns doch im Ohr und einfach mal hinterfragen, ist das gerade, kaufe ich das aus Euphorie heraus, aus Hoffnung heraus oder weil ich es wirklich brauche?
Und was verspreche ich mir davon?
Und was verspreche ich mir davon, genau. Und ist das realistisch?
Ist das realistisch, ja.
Ja, aber dann erledigt sich ganz viel nämlich von selber.
Ja, das stimmt. Ja. Ein schönes Schlusswort. Mir fällt mein es war, schade ist, weil ich weiß, es war was Positives zur Selbstständigkeit, was ich sagen wollte.
Shit.
Und das, sonst müssen wir irgendwann mal einen Teil 2 machen. Ja, wo wir schöne Sachen der Selbstständigkeit teilen. Weil das war was, wo ich nicht gedacht hätte. Und das war was Schönes. Aber es fällt mir nicht mehr ein. Okay. Aber egal.
Ja.
War ein
schöner Auftakt ins dritte Jahr.
Ins dritte Jahr. Ja, du stimmt, du hast recht.
Ins dritte Jahr.
Und dann hören wir uns in 2 Wochen zum neuen Thema.
So,
bis
machen
dahin.
Wir das.
Macht's gut.
Eine schöne Zeit und habt's gemütlich im Januar.
Genau.
Tschüss.